Liebe Gemeinde, als Predigtext für den Ostermontag haben wir einen Abschnitt aus Lukas 24, dort die Verse 36 bis 45. Als sie aber davon redeten, trat er, nämlich Jesus selbst, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Dass sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Amen. Liebe Gemeinde, ein kleines Beispiel erhellt unsere Lage. In diesem denkwürdigen Jahr ohne gemeinsame Ostergottesdienste. Ein Lehrer fragte seine Schüler: Wie hoch ist der Himmel über uns? Tatsächlich konnte ein Achtklässler die präzise Antwort geben. Am Tag sehen wir bei klarem Himmel nur 12 Kilometer über uns. Durch die Lichtreflexion bildet die Ozonschicht eine undurchdringliche Blickschranke. 12 Kilometer. Aber bei Nacht sehen wir fast schon in die Unendlichkeit. Im Dunkel der Nacht werden Lichtjahre entfernte Galaxien erkennbar. Vielleicht müssen wir schmerzlich in der augenblicklichen Krise ein Stück mehr Nacht erleben, um wieder einen klareren Blick zu bekommen für das, was Ostern bedeutet, unser größtes und hoffnungsvollstes Fest, das wir als Christen haben. Mir sind drei Aspekte unseres Bibelabschnitts wichtig geworden, der übrigens den Höhepunkt der Ostergeschichte bei Lukas bildet. Ein erster Gedanke: Erschrockene und Bedrohte bekommen Zukunft. In unserem kurzen Abschnitt stehen gleich zu Anfang drei Ausdrücke des Erschreckens und der Furcht. Tatsächlich bezeugen alle Osterberichte einhellig, wie traumatisiert die Anhängerschar Jesu nach seiner Kreuzigung war. Bis dahin, dass die Jünger selbst mit weiterer Verfolgung rechneten. Von Auferstehungshoffnung ist jedenfalls nichts zu merken. In dieser Lage tritt Jesus unter sie und zeigt seine durchbohrten Hände und Füße. Und durch diese Gebärdensprache sagt er den Jüngern und uns ganz deutlich: Ich bin bei euch als einer, der weiß, wie Angst schmeckt. Und wie sich körperliche Schmerzen anfühlen, weiß ich auch. Ich habe es alles am eigenen Leib durchgemacht. So bin ich bei euch Jüngern, die ihr jetzt vor dem Verhaftungskommando der Tempelpolizei zittert. So ist es auch bei uns heute, bei denen sich Sorgen und Ängste um die Zukunft vielleicht mehr und mehr ausbreiten. Wird der Arbeitsplatz bestehen bleiben? Wie wird es weitergehen? Auch bei denen, die um gesundheitlich angeschlagene Mitmenschen bangen. Und nicht zuletzt bei denen, die einen lieben Menschen verloren haben. Schaut meine Hände mit den Nägelmalen an. Meine ganze Liebe und meine ganze Fürsorge gehört euch. Aber er ist noch in anderer Weise an unserer Seite. Dem unsichtbaren, winzigen Feind, der unser aller Leben verändert hat, verpasste man den Namen Corona, was Krone bedeutet. Einfach, weil das sichtbar gemachte Virus ein bisschen sowas wie eine Krone trägt und mit unheimlich großer Macht Einfluss auf unser Leben genommen hat und nimmt. Und doch, eigentlich und wirklich ist der auferstandene Jesus Christus der Herr, der die Krone trägt, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Denke an jene junge Frau, die diese Nummer eigentlich gar nicht wählen wollte. Es passiert ihr einfach so. Vor kurzem war ihre Mutter gestorben und nun hatte sie bereits ihren Haushalt aufgelöst. Aber der Anruf mit dieser Nummer war ihr einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie den Irrtum gleich gar nicht vor dem Wählen merkte, sondern erst danach. Nun erwartete sie die schmerzliche Durchsage, kein Anschluss unter dieser Nummer. Und trotzdem brachte sie es nicht fertig, gleich aufzulegen. Und da hörte sie ganz unerwartet einen Satz, der ihr vorher nie begegnet oder zumindest nicht aufgefallen war. Der Satz lautete, diese Verbindung ist vorübergehend unterbrochen. Diese Verbindung ist vorübergehend unterbrochen. Verwirrt und doch irgendwie getröstet legte sie auf, vorübergehend unterbrochen. Das entspricht ja dem, wonach sie sich sehnte und worauf sie im Stillen hoffte. Es wird ein Wiedersehen geben. Nur vorübergehend muss ich warten. Und genau das wurde ihr jetzt hier durch diese ungewöhnliche Telefonansage zugesprochen. Was für ein schönes Hoffnungszeichen. So bekommen wir als Erschrockene und Bedrohte Zukunft in einer doppelten Weise. Der mit den Nägeln malen ist mit uns im Alltag unterwegs und sucht für uns einen Weg, den wir gehen können. Darauf können wir uns jeden Tag neu verlassen. Er ist auferstanden. Und zugleich ist er wahrhaftig Gekrönte mit uns, der für uns und unsere Lieben ein Leben über den Tod hinaus hat, wo die Verbindung wiederhergestellt wird, die der Tod vorübergehend unterbrochen hat. Eine alte Frau sagte neulich zu mir, ich freue mich schon so auf das Wiedersehen mit meiner Mutter, eine herzensgute Frau. Sie hat genau das ausgedrückt, was diese junge Frau aus dem Beispiel auch erlebt hat. Ein zweiter Gedanke, Versager erfahren Frieden. Versager waren die Jünger fast durch die Bank. Josef von Arimathea und Nikodemus und die Frauen waren noch die treuesten. Sie wagten es trotz drohender Verfolgung, den toten Jesus zu begraben. Die anderen Jünger ließen ihren Herrn weitgehend im Stich, keiner da von ihnen. Ob das Versagen nun so aussieht wie bei den Jüngern oder anders, spielt keine Rolle. In wachen Augenblicken merken wir, wo es bei uns nicht stimmt. Für meine Person hält mir die Corona-Krise in so manchem den Spiegel vor. Wo habe ich mir eine Kriseneinschätzung angemaßt, die sich nachher von selbst widerlegt hat? Wo war ich vielleicht leichtsinnig? Oder habe nur an mich gedacht. In Krisenzeiten kommen auch die eigenen Schwächen besonders deutlich zum Ausdruck. Aber Versager dürfen Frieden erfahren. Jesus kommt so seinen Jüngern entgegen, Friede sei mit euch, ausdrücklich. Den bringt er als Auferstandener von seinem himmlischen Vater mit, in dessen Auftrag er nach 3 Tagen in diese Welt zurückkehrt. Mit der Friedensbotschaft, mit der Versöhnungsbotschaft. Aber warum ist dieser Zuspruch jetzt an Ostern erst richtig möglich? Der einstige Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch hat immer wieder von der jüdischen Synagoge seiner Stadt erzählt, dort in Essen. Einst war sie ein stolzer Bau, von einer prächtigen Kuppel überwölbt. Doch in der Reichskristallnacht 1938 wurde auch diese Synagoge wie viele angezündet und brannte vollständig aus. Übrig blieben nur die verkohlten Seitenwände und das Metallgerippe der Kuppel. Doch als dann in den letzten Kriegsjahren die übrige Stadt Lichterloh brannte, wurde ausgerechnet dieser ausgebrannte Raum zum Zufluchtsort vieler. Hier brannte nichts mehr. Ja, hier konnte nichts mehr brennen, weil alles schon verbrannt war. Ein Bild dafür, wo die Versager und Friedlosen Frieden finden können. Am Kreuz ließ der Schuldlose sein Leben in der Hitze des Gerichtes Gottes. Deshalb ist der Brandort Golgatha, ja, der Auferweckte in Person, auch unser Zufluchtsort und die Stelle, wo Frieden möglich ist, wo auch immer wir versagt haben. Ich möchte ein Beispiel aus biblischer Zeit noch nennen. Von Jakobus, dem Halbbruder Jesu, der auch mit einer Fehleinschätzung unterwegs war, bezeugt Paulus eine spezielle Begegnung mit dem Auferstandenen. Kann man nachlesen. In 1. Korinther 15, Vers 7 ist Jakobus dem Auferstandenen begegnet. Und dieser Jakobus gehörte mit der übrigen Familie Jesu über lange Zeit zu denen, die ihren nicht ganz normales Familienmitglied, ihren Bruder Jesus, den Wanderprediger, am liebsten aus dem Verkehr gezogen hätten. Eine Fehleinschätzung. Jakobus, einer, der mit seiner Familie Jesus gegenüber versagt hat. Doch dann berichtet der Kirchenvater Hieronymus von seinem Sinneswandel, der offensichtlich mit Jesu beeindruckendem Sterben am Kreuz und noch mehr ganz bestimmt mit seiner Auferweckung zu tun hat. Jakobus habe nach dem Tod von Jesus geschworen, kein Brot und keinen Wein mehr anzurühren. Seiner Gewissensbisse wegen will er fasten und verzichten. Hat er das doch so ziemlich alles falsch gemacht? Doch dann tritt plötzlich der Auferstandene zu ihm in den Raum und sagt, bringt einen Tisch und Brot. Als dafür gesorgt ist, nimmt Jesus das Brot, segnet es und bricht es. Und dann gibt er Jakobus das Brot mit den Worten, mein Bruder, iss dein Brot, denn der Menschensohn ist von den Entschlafenen auferstanden. Der Friedensbringer, der Versöhner ist da. Auch nach allen Turbulenzen und Herausforderungen, einschließlich aller menschlichen Versagen, gilt uns dies. Der Auferstandene sucht die Versager extra auf, um ihnen seinen Frieden zuzusprechen. Wir brauchen ihn nur auf uns zu beziehen und ihm dafür von Herzen zu danken. Dann haben wir diesen Frieden aufs Neue. Noch ein dritter Gedanke. Verstreute werden versammelt. Wie zerstreut hat uns das Coronavirus? Auch daran merkt man die Macht des Gegenspielers. Schon immer war es die besondere Macht des Bösen, Beziehungen zu zerstören zwischen Mensch und Gott und den Menschen untereinander. Das schafft der Gegenspieler. Ohne unsere Zusammenkünfte in Gruppen, Chören und Vereinen und als christliche Gemeinde sind wir alle deutlich einsamer geworden. Nun ist an der Ostergeschichte auch das auffällig, dass Jesus die Verstreuten zusammensammelt. Den sogenannten Emmaus-Jüngern geht er unmittelbar vor unserem Abschnitt nach. Dem Thomas begegnet er extra eine Woche später. Vom Jakobus haben wir schon gehört. Von Petrus vorher in der Schriftlesung. Und nun tritt er mit unserem Abschnitt auch in ein Haus in Jerusalem, das als Jüngertreffpunkt bekannt war. Manches spricht dafür, dass in diesem Haus der Abendmahlsaal war und dass auch nach Christi Himmelfahrt sich hier die Urgemeinde versammelte. Die Archäologen sagen, die Mauerreste dieses Hauses auf dem Zionshügel in der Altstadt von Jerusalem, die gibt es noch. Die stammen tatsächlich aus dem ersten Jahrhundert nach Christus und befinden sich gerade dort, wo man heute den Abendmahlsaal Jesu besichtigt. Das Gebäude wäre dann das allererste Kirchlein der Weltgeschichte. Versehen noch heute mit einer uralten Mauernische, die bewusst direkt auf Golgatha und das leere Grab Jesu ein paar hundert Meter weiter ausgerichtet ist. Vielleicht auch der Ort unseres Abschnitts, wo Jesus das verstörte Jüngerhäuflein aufsucht. Dort versammeln sich also die ersten Christen gemeinsam und richteten sich auf ihre Mitte aus, Jesus, den für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn, und rechneten mit seiner Gegenwart. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wie schön wird es sein, wenn wir wieder zusammenkommen dürfen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern und um uns gemeinsam auszurichten und aufrichten zu lassen auf unseren für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wie wenig haben wir das in der Vergangenheit manchmal geschätzt, wie niedrig haben wir das gehängt. Und nun hat uns Gott unsere Gotteshäuser vorübergehend entzogen, damit wir es neu schätzen lernen vielleicht, welches Geschenk wir darin haben, wie die ersten Christen von Jerusalem. Wenn wir dann mit großer Freude wieder zurückkehren dürfen als Gemeinschaft, dann hat uns unser Herr in dieser schmerzlichen Passions- und Osterzeit etwas ganz Wichtiges beigebracht, ins Gedächtnis geschrieben, dass der Auferstandene der ist, der Verstreute zusammensammelt. Jesus lebt wirklich. Er macht das bis heute. Amen. Amen.